Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen: Schlechte Wirtschaftsdaten setzen den amerikanischen Präsidenten unter Druck. Die Europäische Union will kein syrisches Öl mehr, doch trifft das Embargo tatsächlich Bashar al-Assad. Außerdem der lange Arm des Autokraten über ein bisschen Pressefreiheit in Weißrussland und Bauerndorf ohne Landidylle.
Das Problem ist der Großteil der Nachbarn, die sich als rechtsextrem orientiert und vor allen Dingen auch kriminell herausgestellt haben.
Besuch in Mecklenburg-Vorpommern, wo die deutsche Vergangenheit nicht überall vergangen ist. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Christoph Studer mit den Nachrichten.
In den USA hat die Wirtschaft im August keine neuen Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 9,1%. Die Finanzmärkte hatten die Arbeitsmarktzahlen mit Spannung erwartet, auch weil die US-Regierung erst gestern mitgeteilt hatte, dass die US-Wirtschaft dieses Jahr deutlich weniger wachsen dürfte. Die Börsen reagierten denn auch prompt auf die neuen schlechten Nachrichten und verloren am Nachmittag weiter an Wert. Die aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.360 Punkten, ein Minus von 3,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.318 Punkten, minus 1,5%. Der Euro wird zu einem Franken 11,71 gehandelt, der Dollar zu 78,66 Rappen. Schlechte Nachrichten gab es heute auch aus Griechenland. Die Regierung erklärte, das Land werde seine Sparziele dieses Jahr nicht erreichen. Die Wirtschaft werde gar um rund 5% schrumpfen. Die EU verlangt nun von Griechenland, dass mehr getan wird für die Sanierung des Staatshaushaltes. Athen müsse das Budget für das kommende Jahr überarbeiten und Reformen einleiten. Die internationalen Geldgeber machen die nächste Hilfszahlung von 8 Milliarden Euro abhängig von Griechenlands Sparbemühungen. Der Streit zwischen der Türkei und Israel um den Angriff auf die Gaza-Hilfsflotte hat sich verschärft. Die Türkei hat den israelischen Botschafter ausgewiesen. Zudem wurden alle Militärabkommen zwischen den beiden Ländern auf Eis gelegt. Israels Regierung lehnt es weiterhin ab, sich für die Stürmung der Gaza-Hilfsflotte vor gut einem Jahr zu entschuldigen. Damals waren 9 türkische Bürger getötet worden, die sich auf einem der Schiffe befanden. Die EU verhängt gegen Syrien ein Ölembargo wegen der Gewalt der Regierung gegen das eigene Volk. Für Neuverträge soll der Einfuhrstopp ab morgen gelten, für bereits abgeschlossene Verträge ab Mitte November. Das Embargo trifft Syrien hart, denn das Land verkauft den größten Teil seiner Ölexporte in die Europäische Union. In Russland ist die Ölförderung derzeit auf einem Höchststand. Im August wurden im Schnitt täglich 10 Millionen Fass gefördert. Das ist so viel wie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr. Im Vergleich zu vor einem Jahr stieg die Fördermenge um gut 2%, wie das russische Energieministerium mitteilte. Russland ist vor Saudi-Arabien der weltgrößte Ölproduzent. Nach der Datenpanne bei WikiLeaks hat die Internetplattform die geheimen Depeschen von US-Botschaften nun selbst im Original veröffentlicht. Darin sind sämtliche Personennamen ersichtlich, also sowohl jene von Botschaftsangestellten als auch die Namen von außenstehenden Informanten. WikiLeaks-Gründer Julian Assange erklärte, es sei nun an der Zeit, die offiziellen Archive der US-Diplomatie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ursprünglich hatte WikiLeaks die Geheimdokumente nur mit eingeschwärzten Namen ausgewählten Medien zur Verfügung gestellt. In der Schweiz sind derzeit mehr Menschen erwerbstätig als vor einem Jahr. Gemäss der Statistik des Bundes stieg die Zahl der Vollzeitbeschäftigten im zweiten Quartal um gut 1%. Und viele Firmen suchen Personal. Über 56.000 offene Stellen gibt es zurzeit. Das sind 16% mehr als vor einem Jahr. Der Schweizer Fußballverband schlägt Maßnahmen gegen gewaltbereite Fans vor. Beispielsweise sollen Rayonverbote für die ganze Schweiz gelten. keine Aussage machen die Clubs zur Forderung der Kantone, eine allgemeine Bewilligungspflicht für Spiele einzuführen. Die Ankündigung der Fußballclubs kommt einen Tag, nachdem letztmals ein runder Tisch zum Thema stattfand. Vor allem die Kantone hatten wiederholt kritisiert, die Sportverbände würden ihre Verantwortung nicht ernst nehmen. Wer Cannabis konsumiert, der soll künftig nur noch eine Ordnungsbuße erhalten und nicht mehr angezeigt werden. Das verlangt die vorberatende Kommission des Nationalrates. Jugendliche bis 18 Jahre sollen allerdings, wie bisher, mit einer Anzeige rechnen müssen. Zur Begründung hieß es, ohne das Risiko einer Anzeige würde die Prävention bei den Jugendlichen nicht greifen. Der Entscheid fiel denkbar knapp aus, mit 12-11 Stimmen bei einer Enthaltung. Der Nationalrat wird die Vorlage voraussichtlich im Dezember behandeln. An der Mountainbike-Weltmeisterschaft im Wallis hat die Schweiz erneut Gold geholt. Karin Mohr gewann in der Disziplin Trial, das ist eine Art Hindernisparcours. Für die 24-jährige Aargauerin ist es bereits der 9. Weltmeistertitel. An der Spanien-Rundfahrt gewinnt der Schweizer Radprofi Michael Albassini die 13. Etappe. Für den 30-jährigen Ostschweizer ist dies der größte Triumph seiner Karriere. Im Gesamtklassement führt weiterhin der Brite Bradley Wiggins. An der Ruderweltmeisterschaft in Slowenien hat die Schweizerin Pamela Weisshaupt Silber gewonnen. Die Zürcherin wurde im Leichtgewichts-Skiff Zweite hinter der Brasilianerin Fabiana Beltrame. Das Wetter im Mittelland liegt morgen früh zunächst gebietsweise Nebel, sonst scheint überwiegend die Sonne. Gegen Abend gibt es im Jura und in den Bergen lokal Gewitter. Im Süden nimmt die Bewölkung morgen zu und örtlich fällt erster Regen. Beidseits der Alpen wird es warm mit 25 bis 29 Grad. Am Sonntag bleibt es im Osten und in den Föhnregionen noch lange trocken, sonst ist es gewitterhaft mit teils starkem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen um 25 Grad.
Amerikanische Konjunktur, schwache Daten und ein schwacher Präsident. Das Defizit explodiert, die Geldgeber reisen ab, der Finanzminister beschwichtigt. Was ist los in Griechenland? Dann?
Ja, die Maschine wird dann auch heiß, oder? Dann kommt man schon ins Schwitzen.
Neue Etappe unterm Berg, die Gotthardröhre wird verkabelt. Außerdem Pressezensur in Weißrussland und wie die Redaktionen ihr begegnen. Besuch bei der Regionalnaja Gazeta. Die Europäer kaufen kein Öl mehr von Bashar al-Assad, doch der kriegt trotzdem Geld. Und schließlich die Vergangenheit als Programm, Wahlkampf rechts außen in Mecklenburg-Vorpommern. Die amerikanische Wirtschaft hat im letzten Monat keine neuen Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote bleibt über 9%. Präsident Barack Obama steht unter Druck. Nächste Woche will er mit einer großen Rede vor den Abgeordneten das Steuer herumreißen. Doch in Washington glaubt man nicht, dass der Präsident dazu die Kraft hat. Peter Vögeli.
Viel erwartet man in Washington dieser Tage nicht von Präsident Obama, nachdem sich das Weiße Haus sogar in der Frage des Datums von Republikanern vorführen ließ. Obamas Berater wollten die große Wirtschaftsrede des Präsidenten vor dem Kongress auf die gleiche Zeit wie eine Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten ansetzen und handelten sich prompt eine Abfuhr ein. Das ist zwar ein Detail, aber ein historisches. Noch nie wurde einem Präsidenten eine Rede vor dem Kongress zum gewünschten Datum verweigert. Nun wird Obama 24 Stunden später sprechen, ausgerechnet am Abend, an dem die Football-Saison beginnt.
For most Americans, they may care about jobs, but it's amazing how much more they care about the NFL.
Die Amerikaner kümmern sich zwar um Jobs, lacht der republikanische Stratege Ford O'Connell, aber sie können sich nicht vorstellen, wie viel mehr sie sich an diesem Abend für die National Football League interessieren. Präsident Obama ist im Moment politisch so schwach, dass er im Urteil der Experten nicht wiedergewählt würde, falls die Präsidentschaftswahlen morgen wären.
He probably would not win, so he should be very happy that he has another 14 months to repair his reputation and to try to help the economy.
Obama kann froh sein, dass er noch 14 Monate Zeit hat, sein Image und den Arbeitsmarkt zu verbessern, sagt Politexperte Bill Galston, einstiger Berater von Präsident Bill Clinton. Doch das Land und der Kongress sind so gespalten, mindestens so stark wie zu Zeiten von Präsident George W. Bush, dass die wenigsten Experten glauben, dass ein großes Programm für die Belebung der Wirtschaft vor den Wahlen Ende 2012 eine Chance auf Realisierung hat. Auf dem Tisch liegen Einzelvorschläge wie eine temporäre Aussetzung der Arbeitnehmerbeiträge für die Sozialversicherungen oder Steuererleichterungen für Firmen, die Arbeitslose einstellen. In Diskussion war auch ein neues Umschuldungsprogramm für Hausbesitzer. Doch selbst Steuersenkungen stießen auf Widerstand der Republikaner, wenn sie vom Präsidenten vorgeschlagen würden, lacht Galston sarkastisch.
When the president proposes tax cuts, which is the heart of the Republican program, the first instinct of Republicans is to reject them.
Dabei gäbe es durchaus Felder, auf denen sich beide politischen Parteien einig sind. Zum Beispiel über die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform des Steuersystems. Doch eine solche Reform wird nur langfristig Wirkung zeigen. Der republikanische Stratege Ford O'Connell glaubt denn auch,
I think this speech is more of a campaign speech than concrete steps.
Präsident Obama werde mehr eine Wahlkampfrede halten als konkrete Vorschläge machen. Im politischen Washington streiten sich die Politexperten und Berater im Weißen Haus, ob Präsident Obama am kommenden Donnerstag eine große Rede halten und ein grundsätzliches Programm vorlegen solle, ohne Rücksicht auf seine Realisierbarkeit, oder ob er Vorschläge präsentieren soll, die eine Chance haben, die Zustimmung der Republikaner zu gewinnen. Angesichts der politischen Blockade gäbe es für den Präsidenten möglicherweise keine Alternative, als eine politische Agenda für die Zukunft vorzustellen und eine Wahlkampfrede zu halten, sagt Bill Galston.
There may be no alternative to a speech that does more to set the agenda for the presidential election than to create a legislative agenda that will pass the Congress.
Im Moment macht es im politischen Washington mehr Sinn, dass Barack Obama in seine Wiederwahl investiert, als auf einen realisierbaren politischen Kompromiss setzt. Schlechte Nachrichten für die Weltwirtschaft, die gleichzeitig unter einer amerikanischen, einer europäischen Krise und steigender Inflation und einem schwächelnden Wachstum in China, Indien und Brasilien leidet.
Die Vertreter der sogenannten Troika reisten gestern überraschend aus Athen ab. Die Geldgeber von EU, Europäischer Zentralbank und Währungsfonds unterbrachen ihre Gespräche mit der griechischen Regierung. Es scheint Verstimmung zu geben. Der griechische Finanzminister wiederum reagierte heute mit einer eilig einberufenen Medienkonferenz und er räumte ein, Griechenland werde seine Sparziele deutlich verfehlen. Das Haushaltsdefizit könnte 8,5% erreichen. Ich fragte unseren Griechenland-Korrespondenten Werner van Gent, wie rechtfertigte der Finanzminister das?
Der Finanzminister hat zunächst einmal gesagt, es habe überhaupt keine Verwerfung gegeben gestern Nacht. Es gibt andere Informationen, die doch von Irritationen sprechen. Heute hat er gesagt, dass das Nichterreichen der Sparziele auf die schwere Rezession zurückzuführen sei. Man rechnet mit 5 bis 5,5% negatives Wachstum. Und das ist natürlich viel mehr, als man ursprünglich dem Sparplan zugrunde gelegt hatte.
Rezession, sein Argument. Andererseits drängen die Kontrolleure, die Internationalen, offenbar darauf, dass überzeugender gespart wird auch. Nun hat die Regierung aber doch eine ganze Reihe von Sparmaßnahmen benannt. Werden denn die nicht umgesetzt?
Die Quintessenz dessen, was Herr Venizelos heute gesagt hat, war, dass die Sparmaßnahmen besser umgesetzt werden müssen. Er hat also eingestanden, dass da einiges noch im Argen liegt. Das große Problem ist aber, dass es sich offenbar auch um wirtschaftspolitische Fehleinschätzungen handelt. Denn der größte Teil der Sparmaßnahmen zielt auf eine Erhöhung der Steuereinnahmen und auf eine Kürzung der Renten und Löhne. Etwa 2/3 der angepeilten Einsparungen sollen so erreicht werden und nur 1/3 durch eine deutliche Verkleinerung des völlig überdimensionierten Staates. Also es wird weniger privatisiert und es werden weniger unnütze Organisationen geschlossen. Der zweite Teil beträgt nur etwa 1/3 der Spareinnahmen. Und es gibt Kritiker, wie zum Beispiel die frühere Vertreterin Griechenlands im Währungsfonds, die sagen, dass das umgekehrt sein müsste, damit die Menschen nach wie vor in der Lage sind, den Konsum aufrechtzuerhalten.
Sind denn da, wenn es Kritik gibt an dieser Ausrichtung des Sparprogramms, Kurskorrekturen zu erwarten?
Nein, ich glaube, auch das hat Herr Venizelos deutlich klargemacht, dass keine Änderungen zu erwarten sind. Er hat nur gesagt, die Sparmaßnahmen müssen besser umgesetzt werden. Also er will weiterhin daran festhalten, dass der Staat nicht drastisch verkleinert wird und dass eben die Spareinnahmen durch die Erhöhung der zum Beispiel der Mehrwertsteuer zu generieren sei.
So oder so steckt Griechenland bereits in einer tiefen Rezession. Wie zeigt sich das im Alltag, diese ökonomische Not? Kann man Bereiche bezeichnen, die mehr oder weniger betroffen sind?
Ja, ich glaube, es ist ganz klar, dass das Gewerbe zum Beispiel in den Großstädten Athen und Thessaloniki und in den mittelgroßen Provinzstädten im Norden vor allem sehr stark betroffen sind. Im Norden ist zusätzlich noch das Problem, dass sehr viele Betriebe, griechische Betriebe nach Bulgarien ausgewandert sind. Und das bedeutet, dass zum Beispiel im Textilsektor sehr, sehr viele Betriebe zugemacht haben und die Arbeitslosigkeit entsprechend hoch ist. In Athen sieht man das vor allem an geschlossenen Geschäften. Die größeren Geschäftsketten haben die Zahl ihrer Filialen um ein Drittel oder um zwei Drittel etwa verkleinert. Und das bedeutet auch wiederum einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite, auch das muss erwähnt werden, sieht das Bild zum Beispiel auf Kreta oder auf Mykonos, also in den klassischen Tourismusgebieten wieder ganz anders aus. Dort gibt es sehr weniger Arbeitslosigkeit. Dort finden die Menschen noch Arbeit im Tourismussektor. Der Tourismus hat besser abgeschnitten als im letzten Jahr. Also da sieht man nicht viel von der Krise.
Was riskiert Griechenland nun, dass es die nächste Tranche der internationalen Hilfe nicht ausbezahlt bekommt?
Also falls die Tranche nicht ausbezahlt wird, dann ist das finanzpolitisch direkt noch kein Problem, denn Griechenland muss erst im März 2012 eine größere Rückzahlung bei den Staatsanleihen vornehmen. Aber es ist klar, dass dann die Liquidität im Staat Gefahr läuft. Und es ist ja in den letzten Wochen schon zweimal passiert, dass große Banken bei der Zentralbank Griechenlands anklopfen mussten, um eine Liquiditätsspritze zu bekommen. Das ist die letzte Möglichkeit der Banken überhaupt über Liquidität zu verfügen. Also es könnte sein, dass es dann zu einem Zahlungsnotstand in Griechenland selber kommt.
Andererseits könnten sich die Europäer das wohl gar nicht leisten, Griechenland völlig hängen zu lassen.
Das war eigentlich auch die Quintessenz dessen, was Herr Venizelos, der Finanzminister, heute in seiner Pressekonferenz gesagt hat. Er sagt, wir sind eine Partnerschaft. Und man könnte sagen, eigentlich, das ist eine Partnerschaft in der Misere.
Einschätzungen von Werner van Gent in Athen. Der Bau des Basistunnels am Gotthard macht Fortschritte. Die Tunnelbauer sind gegangen, jetzt sind die Bahntechniker am Werk. Heute haben sie mit ihren Arbeiten in Erstfeld begonnen. Der Einbau der Bahntechnik kostet 1,8 Milliarden Franken. Er ist nicht ganz so spektakulär wie der Durchstich mit den Mineuren, den Sprengungen und Tunnelbohrmaschinen. Aber auch er ist ein hochkomplexes Abenteuer. Alexander Grass.
Draußen am Installationsplatz wird ein Festzelt bereitgemacht für eine ordentliche Feier und innen drin im Tunnel werden erste Stromkabel eingezogen. Ein Arbeiter startet die Seilwinde, muss aufpassen, dass das Stromkabel beim Einziehen nicht verletzt wird. Rundum die nackte Betontunnelwand, vor sich den heißen Windenmotor.
Ja, die Maschine wird dann auch heiß, oder? Dann kommt man schon nicht schwitzen.
Der Mann wird noch lange warm haben. Noch 1743 Tage sind es bis zur Übergabe des Tunnels an die SBB. Die Fahrt des Bauzugs in das 40 Tunnelkilometer entfernte Faido wird lang und länger, auch dann, wenn draußen ein vergessener Schraubenzieher geholt werden muss. Hans-Peter Bossart ist Abschnittsleiter Nord.
Da ist das Konzept so vorgesehen, dass das nicht passieren darf. Da sind Checklisten vorhanden. Und aufgrund von diesen Checklisten wird abgehakt, ist alles bereit und dann wird hineingegangen.
Transtec heißt das Konsortium aus vier Unternehmen, die gemeinsam den Bahntechnik-Einbau bewältigen. Bis zu 700 Personen arbeiten gleichzeitig, über 1000 technische Schnittstellen gibt es. Rolf Brunner ist Vorsitzender der Baukommission.
Am Anfang die Einbauarbeiten der festen Fahrbahn. Hier kommt ein sogenannter Betonzug zum Einsatz, ein Ungetüm, von 500 Meter Länge, eine fahrende Betonanlage quasi. Die Fahrleitung ist zu montieren, es sind Handläufe, Kabel einzubauen.
Dazu kommen Schaltkasten, Steuerungen und so weiter.
Und das alles eigentlich nur über eine Zugangsstrecke eben vom Portal hier im Norden her vor Kopf.
Ein erster Bahntechnik-Einbau mit den speziellen Gotthard-Robotern und Einbaumaschinen hat von Bordio nach Faido bereits stattgefunden. Die Bauzeit ist aber noch lang. Technologieschübe und neue Normen sind zu bewältigen. Auch kleine Abweichungen können sich bei dem 1,8 Milliarden Franken schweren Auftragsvolumen zu großen Fehlbeträgen summieren. Doch Rolf Brunner beruhigt.
Die Testläufe aller Prozesse sind sehr ermutigend. Wir erreichen unsere gesteckten Leistungsziele. Wir haben 40 Kilometer vor uns und alle Prozesse, die hier abgehen, die können noch optimiert werden in jeder Beziehung. Und diesen Prozess jetzt in Gang zu halten und zu forcieren, das ist wohl die höchste Herausforderung für das Team.
Transtech scheint auf Kurs und auch Alptransit insgesamt sei es, erklärte Alptransit-Geschäftsleitungsvorsitzender Renzo Simoni. Und er gab bekannt, was aus den Pfusch-Vorwürfen geworden ist, die vor einem Jahr gegenüber Lieferanten von minderwertigen Abwasserrohren erhoben wurden.
Was wir heute sagen können, ist, dass nicht sämtliches Rohrmaterial, das geliefert wurde, vertragskonform war.
Maximal 200 Kilometer von 460 Kilometern Drainageröhren seien betroffen. Das hätten Untersuchungen jetzt ergeben, sagte Simoni. Die Rohre seien aber so weit brauchbar, dass der befürchtete und mehrere hundert Millionen Franken teure Abbruch und Neubau nicht nötig sei. Die Ersteller müssten aber auch für hohe Garantieleistungen gerade stehen.
Die Europäische Union will kein syrisches Öl mehr kaufen. Wirklich in Kraft treten wird das Embargo zwar erst Mitte November. Die Italiener haben um etwas Aufschub gebeten, damit sie ihre laufenden Ölgeschäfte noch abwickeln können. Dennoch, der Beschluss ist mehr als Symbolik, denn das syrische Ölgeschäft mit den Europäern ist bedeutend, wie mir unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer sagte.
Für die syrische Wirtschaft ist der Ölexport sehr zentral. 95% des syrischen Rohöls werden nach Europa geliefert. Und man geht davon aus, dass dieser Export Syrien etwa ein Viertel bis ein Drittel der Staatseinnahmen beschert. Man kann fast sagen, es ist Assads wichtigste Geldquelle.
Das heißt, dieses Embargo kann durchaus dieses Regime Assad treffen und die wirtschaftliche Elite, die es stützt.
Das ist eben sehr umstritten und zwar aus mehreren Gründen, denn dieses Embargo wird nicht über Nacht wirken. Sie haben es gesagt, es beginnt eigentlich erst Mitte November und Ökonomen sagen, den ersten Effekt werde man frühestens Anfang nächsten Jahres überhaupt sehen. Dann ist es auch kein globales Embargo, das heißt für Syrien ist ja nicht der Weltmarkt zu, sondern Europa. Und dann das Dritte, die Europäer können auch nicht sicher sein, dass es wirklich das Regime trifft und seine Eliten und nicht die einfache Bevölkerung und dort eben die Schwächsten.
Gibt es dafür denn konkrete Hinweise?
Nicht konkrete Hinweise, aber offene Fragen. Man weiß ja nicht, was Assad genau mit diesem Ölgeld macht. Die syrische Wirtschaft ist nicht sehr transparent, aber man kann davon ausgehen, dass er vor allem mal seinen Sicherheitsapparat damit finanziert, die Polizei, ja mehr Geheimdienste. Aber man muss auch davon ausgehen, dass er die Löhne des öffentlichen Dienstes daraus bestreitet, also im Gesundheitswesen, in den Schulen, die zivile Infrastruktur des Landes. Und wenn er sparen muss, dann spart er wahrscheinlich nicht zuerst beim Geheimdienst, sondern eben im öffentlichen Dienst. Und dann treffe es tatsächlich die Falschen.
Angesichts dieser offenen Fragen und Unklarheiten, wie reagiert die Opposition?
Die begrüßt das Embargo. Sie hofft, das gäbe mehr Druck auf Assad und beschleunige seinen Sturz. Sie hofft, dass die Wirtschaft kollabiert und Assad dann die Unterstützung der sunnitischen Geschäftselite in Aleppo und Damaskus verlieren könnte. Man muss aber wissen, dass die syrische Gesellschaft extrem gespalten ist heute. Assad hat immer noch Anhänger und es gibt viele Syrer, die keinen gewaltsamen Regimewechsel wollen. Und man muss auch sich erinnern, dass in Syrien die antiwestlichen Gefühle relativ stark sind. Und wenn das Regime dann die westlichen Sanktionen verantwortlich machen würde, dass die Löhne nicht mehr kommen oder dass die Wirtschaft kollabiert, dann würde das natürlich die Wut gegen den Westen bei vielen Syrern verstärken und auch die Polarisierung der Gesellschaft.
Sie sagten, das Embargo ist nicht global. Gibt es denn alternative Verkaufskanäle für Assad? Wie sehr ist er auf die Europäer angewiesen?
Er ist schon auf die Europäer angewiesen, aber er ist nicht so fokussiert auf die Europäer. Es gibt noch Russland, es gibt China, das wäre der alternative Markt. Irak ist ein ganz wichtiger Exportpartner und der wird es auch bleiben. Und dann ist da natürlich auch der Iran und er spielt in diesem ganzen Zusammenhang eine wichtige Rolle. Er hilft vermutlich ganz zentral mit, dass Assad wirtschaftlich überleben kann, indem er mithilft, die syrische Währung stabil zu halten. Er pumpt, so sind die Gerüchte, offenbar Bargeld in großen Mengen nach Syrien. Und das hilft Assad neben seinen eigenen Währungsreserven zu überleben, wenigstens vorläufig. Es könnte aber auch heißen, dass dieses Embargo das syrisch-iranische Verhältnis noch enger machen könnte.
Sagt Irene Meyer in Beirut. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Scheren und Zensoren in Weißrussland und Rock gegen Rechts in Jamel. In Weißrussland, wo der letzte Diktator Europas, Alexander Lukaschenko, schaltet und waltet, haben es Journalisten nicht leicht. Es gab zwar vorübergehend etwas weniger Druck, doch nach dem manipulierten Wahlsieg Lukaschenkos letzten Dezember drehte der Wind wieder. Unabhängige Zeitungen werden schikaniert, kritische Journalisten verhaftet oder bedroht. Dennoch, immer wieder gibt es Zeitungsleute, die einen Weg finden zwischen Angst und ihrem Berufsethos, wie die Reportage von Brigitte Zink aus seiner Provinzzeitung in Weißrussland zeigt.
Im Sussol eines gesichtslosen Wohnblocks führt uns Chefredaktor Alexander Manciewicz in die Redaktionsräume der Regional Naja Gazeta, eine Wochenzeitung in der weißrussischen Provinz, von lokalen Wirtschaftsbetrieben finanziert, von Staat und Parteien also unabhängig. Auf engstem Raum sind vier Redaktorinnen und Redaktoren und der Bildchef am Planen, Organisieren und Schreiben der nächsten Ausgabe. Schwerpunktthema: die gegenwärtige Wirtschaftskrise im Land, verschärft durch die Abwertung des weißrussischen Rubels um 50%, was viele Leute um ihr Erspartes bringt und die Preise in astronomische Höhen treibt. Manciewicz sucht in seinen Unterlagen nach einem Beispiel. Dass alles teurer wird und die weißrussische Wirtschaft am Boden liegt, darüber dürfen wir zwar schreiben, sagt Chefredaktor Manciewicz, aber die große Frage ist das Wie und vor allem wie kritisch. Zum Beispiel die Wirtschaftspolitik der Regierung als fehlerhaft, ungenügend oder unberechenbar zu bezeichnen, das ist laut Manciewicz nicht möglich. Wenn wir beispielsweise schreiben möchten, wie nutzlos staatlich verordnete Preisstützungen sind, dann schreiben wir im Titel: Der Staat senkt in der Krise die Preise. Aber dazu publizieren wir eine Grafik, die belegt, dass dem eben nicht so ist. Hier, die Kurve für das Hühnerfleisch ist steigend. Aber ich muss zugeben, der innere Zensor ist oft unser ständiger Begleiter. Und es ist nicht nur der innere Zensor. Wie die meisten Zeitungen in Weißrussland bekommt auch Manciewiczs Blatt den langen Arm des Informationsministeriums zu spüren. In der Regel ist ein Zensor in der Druckerei angestellt, ruft uns an und macht uns klar, diesen Artikel dürft ihr drucken, diesen nicht, den anderen empfehlen wir umzuschreiben. Manciewicz, Journalist in der dritten Generation, erinnert sich an die vorletzten Parlamentswahlen vor 6 Jahren, als er über Differenzen schreiben wollte, die es zwischen einem Abgeordneten und der staatlichen Wahlkommission gab. Uns wurde damals gedroht, es sei besser, die Geschichte nicht zu publizieren, sonst würden wir es bereuen. Wir haben sie trotzdem publiziert. Und es dann bitter bereut. Das Informationsministerium ließ den Druck stoppen und die Zeitung wegen angeblich technischen Mängeln schließen. Seither befindet er sich ständig auf einer Gratwanderung zwischen Anpassung und journalistischem Ethos.
Es ist peinlich für mich, besonders dann, wenn ich unseren Redaktoren sagen muss, bedauere, tut mir schrecklich leid für deine Recherche, aber du darfst dies jetzt nicht publizieren. So ist das nun mal. Schikanen, Drohungen, Berufsverbote, Bußen und Lizenzentzug. Für die meisten weißrussischen Medien ist es schwierig, sich zwischen Freiheit und Repression, zwischen Angst und Anpassung zu bewegen. Anders als früher ist es zwar heute möglich, auf offener Straße Interviews zu führen, selbst an Demonstrationen gegen Staatschef Lukaschenko, in Anwesenheit des Geheimdienstes, der filmt und manchmal interveniert, manchmal nicht. Das bestätigt auch Shanna Litwina, Direktorin der einzigen unabhängigen Journalistenunion in Weißrussland. Korrespondenten aus dem Ausland gegenüber sind Behörden und Polizei toleranter. Ganz anders bei einheimischen Journalisten, die Informationen an ausländische Medien lieferten, sagt die Verbandschefin. Sie erwähnt den Springer der BBC, dem ein Polizist kürzlich bei einer Demonstration die Kamera aus der Hand geschlagen habe. Sie räumt ein, dass es in den letzten beiden Jahren in Weißrussland zwar Tendenzen für eine Liberalisierung in Gesellschaft, Politik und Medien gegeben habe. Das war für mich so, wie wenn plötzlich eine Tür aufgeht. Aber dann kam es zu Protesten gegen die Präsidentschaftswahlen, die ganz offensichtlich gefälscht waren. Und jetzt ist die Tür wieder zugeschlagen. Kürzlich hat der autoritär regierende Lukaschenko einen neuen Gesetzesartikel erlassen, der Verleumdung und Beleidigung des Präsidenten und seiner Entourage mit Bußen und Gefängnis bestraft. Und wer in Minsk ein Internetcafé besuchen will, muss sich seit neuestem ausweisen und registrieren lassen.
Brigitte Zink berichtete, Repression und Widerstand in Weißrussland sind auch Thema in der Wochensendung International. Morgen nach 9 Uhr auf DRS2 und am Sonntag um 18.30 Uhr auf DRS1. Nächsten Sonntag wird in Deutschland wieder gewählt, diesmal im nordöstlichsten Bundesland in Mecklenburg-Vorpommern. Die SPD wird auch nach der Wahl weiter regieren, das steht praktisch jetzt schon fest. Vermutlich wieder zusammen mit der CDU. Interessant ist die Wahl, weil in dieser Gegend der Rechtsextremismus weit verbreitet ist. Die NPD sitzt dort jetzt schon im Landtag und sie breitet sich immer weiter aus in der Gesellschaft. Kaspar Selk ist den Rechtsextremen nachgegangen und denen, die sich ihnen entgegenstellen, auch mit Beats und Gitarrenriffs.
Das Motto der Veranstaltung hier draußen auf dem Bauernhof heißt Rock gegen Rechts. Es ist Freitagabend, Ende Juli, die Luft ist warm, die Sonne steht tief. Sie wirft ein goldenes Licht auf die sattgrüne Festwiese, auf den Waldrand dahinter. Die Lohmeyers haben, wie jedes Jahr im Sommer, auf ihren Hof geladen. Ein Wochenende lang spielen Bands auf hier, vor ihrem Hof und den Scheunen. Alles Riegelbauten aus rotem Backstein. Mit Lautstärke und Engagement wird hier im kleinen Bauerndorf Jamel Stellung genommen gegen rechts. Und das nicht zufällig in diesem 40-Seelendorf, sagt Gastgeberin Birgit Lohmeyer und blickt dabei auf die gegenüberliegenden Häuser.
Das Problem ist der Großteil der Nachbarn, die sich als rechtsextrem orientiert und vor allen Dingen auch kriminell herausgestellt haben.
Das Ehepaar Lohmeyer ist vor einigen Jahren aus Hamburg hierher aufs Land, nahe der Ostseeküste gezogen. Sie, Schriftstellerin, eher Musiker, haben sie bald einmal festgestellt, dass sie hier eindeutig nicht erwünscht sind. Tierkadaver wurden über den Zaun geworfen, tote Ratten in den Briefkasten, es gab Pöbeleien. Woher das kommt, wird mir klar, als ich mich etwas vom Konzert entferne und einen Rundgang durch diesen Weiler mache. Sechs, sieben Häuser und Höfe, wo immer man vorbeikommt, Hundegebell. Mitten im Dorf ein großes, kitschiges Wandgemälde, Gemeinde Jamel, frei, sozial, national, steht da. Links ein starker, blonder Vater, der Frau und Kinder schützend in die Arme nimmt. Rechts Wegweiser in die Vergangenheit. Sie zeigen die Distanz von hier nach Breslau, Königsberg und anderen Städten in den Ostgebieten des Deutschen Reiches. Die Vergangenheit als Programm. Menschen sind kaum zu sehen. Die beiden einzigen, auf die ich zugehe, ziehen sich schnell in ihre Häuser zurück. Wie überall in Mecklenburg-Vorpommern hängen auch hier Wahlplakate. Aber anders als anderswo sieht man praktisch nur solche von der NPD. Ausländer raus, heißt es da, groß, ganz klein darüber, kriminelle Ausländer. Wer hier das Sagen hat, der will das deutsche Volk schützen. Der hier das Sagen hat, hier in Jamel, ist Sven Kröger. Bekennender Rechtsextremer. Kröger ist mehrfach verurteilt wegen Vermögensdelikten, aber auch, weil er Waffen besitzt, die er nicht haben dürfte. Er und seine Kollegen verteidigen das Deutschtum. Sie fordern Gerechtigkeit nicht für die Menschen, sondern für die Deutschen, für das deutsche Volk. Aber für dieses mit fast allen Mitteln, kritisiert Birgit Lohmeier.
Das sind Eigentumsdelikte, Körperverletzungen, Menschen werden bedroht. Es gibt Familien, die sich hier ansiedeln wollten in unserem Dorf und massiv mit Hilfe von Straftaten vertrieben wurden von den Rechtsextremen. Das heißt also Sabotage auf deren Baustelle, Brandstiftung.
Nur lasse sich das in den meisten Fällen nicht einer bestimmten Person nachweisen. Rechte Gewalt ist ein Problem hier oben und nicht nur in Jamel. Dieser Extremismus von rechts kommt in zwei Formen. Radikal, gewalttätig von Seiten sogenannter Kameradschaften, von losen Gruppierungen rechtsradikaler und organisierter, bürgerlicher, äußerlich gemäßigter von der NPD, welche in diesem Wahlkampf sehr hörbar in Erscheinung tritt. Zum Beispiel etwas weiter südlich, in der Fußgängerzone des Städtchens Hagenow.
Wenn Sie wollen, dass sich in diesem Lande wirksam etwas ändert und eine Partei im Land da vertreten ist, die konsequent Politik von Deutschen für Deutsche betreibt, dann sorgen Sie dafür...
Politik von Deutschen für Deutsche, für mehr Arbeitsplätze gegen die Interessen des internationalen Kapitals. Hier wird nicht nach dem Führer gerufen, hier werden nicht Juden und Türken beschimpft, hier wird nur auf Missstände hingewiesen. Man muss schon genauer hinhören, um die Feinheiten zu bemerken, wenn etwa nicht von Mecklenburg-Vorpommern die Rede ist, sondern konsequent von Pommern. Das reicht aber weit über die geltenden Landesgrenzen hinaus. Wieso Pommern und nicht Vorpommern, frage ich am Informationsstand in Hagenow den Bundesgeschäftsführer und Chef der hiesigen NPD-Landtagsfraktion Stefan Köster. Träumen Sie noch von den Ostgebieten?
Das ist kein aktuelles Thema. Allerdings vergessen wir nicht, dass man uns deutsche Heimat geraubt hat, gerade unseren Vorfahren, dass sie gewaltsam und unter großem Leid und auch Terror aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Und wir sind die einzige Partei in Deutschland, leider, die diese Erinnerung an die Heimat im Osten aufrechterhält.
Im Übrigen habe man ganz andere Themen. Man sei gegen die EU-Bürokratie, gegen Asylmissbrauch, gegen das Anheuern von ausländischen Fachkräften. Ich frage nach, beispielsweise zu den Plakaten der NPD in Berlin, die mit dem Motto Gas geben werben. Ist das angesichts des schrecklichen Schicksals der Juden in diesem Land nicht mindestens unglaublich geschmacklos?
Ob der Spruch jetzt geschmacklos ist oder nicht, naja, das Dritte Reich ist jetzt mehr als 60 Jahre vorbei. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen auch von bestimmten Beklemmungen verabschieden. Aber ich habe mit dem Spruch nichts zu tun. Wir hätten hier in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht eingesetzt. Insofern fällt es mir schwierig, da eine Bewertung vorzunehmen.
Aber keine Distanzierung beim Slogan Gas geben. Das sei das Problem, sagt Susanne Theilmann. Sie arbeitet in einer vom Land Mecklenburg-Vorpommern mitfinanzierten Beratungsstelle gegen rechtsextreme Gewalt. Das Problem sei, dass sich die NPD gemäßigt gebe und nie deklariere, wofür sie wirklich stehe. So arbeite die Partei sich vor in die Mitte der Gesellschaft. Außendarstellung und wahre Werte der NPD stimmten nicht überein, sagt sie.
Was ist die Außendarstellung? Aber wie wird intern auf welches Ziel zugearbeitet? Und das ist ganz klar. Abschaffung von Demokratie, Einparteienstaat, Führerprinzip, Autoritarismus.
Die NPD sei letztlich gegen den Rechtsstaat. Sie vertrete in einer äußerlich akzeptablen Form dasselbe, was die radikalen Kameradschaftsgruppierungen wesentlich weniger diplomatisch vertreten.
Das sind relativ kleine Zellen, auch relativ lose, aber sehr gut untereinander vernetzt. Und deren Auftreten ist deutlich aktionsorientierter, bisweilen militant. Auch ein klareres Bekenntnis zu Gewalt.
Und deren Kreise überschneiden sich, wenn nicht ganz, so doch weitgehend mit der NPD. Aufgrund all dessen, auch aufgrund der stetig zunehmenden Gewalttaten, wird heute in Berlin auch wieder über ein Verbot der NPD diskutiert. Wie kommt es denn, dass diese Rechtsradikalen gerade in den neuen Bundesländern, in der ehemaligen DDR, ein so großes Problem darstellen. Es sei eigentlich ein gesamtdeutsches Problem, sagt Susanne Theilmann, nur komme hier im Osten ein entscheidender Faktor hinzu, nämlich die Erfahrung mit der Wende.
Und wir haben hier einfach auch eine Bevölkerung, die eine Diktatur hinter sich hat, wo in vielen Teilen, gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern, Demokratie, also das Erleben von Demokratie, mit der persönlichen Entwertungserfahrung verbunden ist, wirtschaftlich schlechter gestellt zu sein, also tatsächlich wirtschaftlichen Abschwung gleichzeitig mit Demokratie zu erleben.
Die NPD liegt in den Umfragen für diese Wahl unter der 5%-Hürde, das heißt, sie käme nicht mehr in den Landtag. Aber die Erfahrung zeigt, dass diese Partei in den Wahlen immer wesentlich besser abschneidet, als die Befragten den Meinungsforschern vor der Wahl zu erkennen geben. Die Botschaft der Rechtsradikalen ist nicht salonfähig, aber sie ist nach wie vor für viele verführerisch. Nach all den schrecklichen Erfahrungen, die man in der jüngsten Geschichte mit dem Rechtsradikalismus in Deutschland gemacht habe, sei es unerlässlich, gegen diese Tendenzen anzugehen, auch wenn man damit persönliche Risiken eingehe, sagt Susanne Theilmann über ihre Beratungsarbeit für Demokratie gegen rechtsextreme Gewalt. Und das sagen auch die Lohmeyers angesichts ihrer Nachbarn in Jamel. Und sie lassen es wieder rocken, gerade in diesem Jahr wieder, dem Wahljahr.
Dankeschön.
Kaspar Selk war in Mecklenburg-Vorpommern. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Judith Huber und für die Nachrichten Susanne Schmucke, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.